Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich habe heute eine so unglaublich wunderschöne Podcast-Folge für dich und ich freue mich schon so sehr, sie heute mit dir zu teilen. Ich habe sie am Freitag aufgenommen, es ist ein Interview mit Lars Ament und ich habe die ganze Zeit schon gedacht, oh, ich würde sie so gerne jetzt schon veröffentlichen und war schon so ungeduldig, weil ich sie so gerne mit dir teilen möchte und konnte mich aber noch zusammenreißen und bis heute warten. Aber jetzt ist sie da und wie gesagt, es ist ein Interview mit dem Bestseller-Autor Lars Ament und Lars hat das Buch geschrieben, dieses bescheuerte Herz, was jetzt im Dezember in den Kinos läuft als riesen Blockbuster-Produktion mit Elias Mbarek in der Hauptrolle. Und Lars hat ganz, ganz viele Bücher geschrieben tatsächlich. Er hat damals die Biografie von Bushido geschrieben, die sofort ein Spiegel-Bestseller gewesen ist. Und Lars hat in Brasilien in den Favelas schon gelebt und hat diese unfassbare Freundschaft zu Daniel, zu dem Jungen aus der Geschichte, dieses bescheuerte Herz. Und Lars ist einfach ein Mensch, der mich so unglaublich begeistert hat und berührt hat und inspiriert hat. Und dieses Interview ist, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber es ist auf jeden Fall ein sehr besonderes Gespräch mit so viel Weisheit und mit so viel Freude und Liebe zum Leben. Und ja, der Titel von der Podcast-Folge ist, wie du dem Leben einen tieferen Sinn geben kannst. Und ich glaube, dafür bekommst du in dieser Podcast-Folge unfassbar viel Inspiration. Und wenn du manchmal in deinem Leben an einem Punkt bist, wo du irgendwie ja den Sinn des Lebens vielleicht hinterfragst oder nicht so richtig nach vorne kommst oder das Gefühl hast, wofür bin ich eigentlich hier, dann ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Und ich bin mir sicher, dass du nach dieser Folge mit einem großen, geöffneten Herzen durch deinen Tag gehen wirst. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview. Bevor es aber losgeht, möchte ich noch drei Sachen mit dir teilen, die mir ganz wichtig sind. Und zwar das Erste, was ich gerne mit dir teilen möchte, ist in zwei Wochen, am 1.12.2017, werde ich die Tore öffnen für die Rise Up and Shine University, für mein Online-Programm. In diesem Jahr haben schon über 2000 Menschen daran teilgenommen und wir arbeiten gerade auf Hochtouren daran, dass das Programm noch besser wird, natürlich als in diesem Jahr, also beziehungsweise als im Januar von diesem Jahr. Und ja, du kannst dich jetzt auf die Warteliste eintragen und du erfährst dann als Erstes, wenn du dich anmelden kannst, ab dem 1.1. Quatsch, warum sage ich immer 1.1.? Am 1.1. geht das Online-Programm los, aber ab dem 1.12. kannst du dich anmelden und du kannst dich tatsächlich nur anmelden für die Teilnahme vom 1.12. bis zum 26.12., weil es gibt zu dem Online-Programm auch ein Workbook, was zu dir nach Hause geschickt wird und es gibt auch einen Pulli, wenn du den dazu haben möchtest. Und deswegen ist es so, dass wir sozusagen natürlich, damit die Sachen alle rechtzeitig da sind, die Tore nur bis zum 26.12. geöffnet haben werden. Es wird auch einen Early-Bird-Preis geben bis zum 7.12. Und du bekommst aber all diese Infos, auch genau, worum es bei der Rise Up and Shine University geht. Das ist ein 4 Wochen Online-Live-Programm, das den ganzen Januar überlaufen wird und wo du wirklich, ja, komplett in deine Kraft kommen wirst. Und dieses Programm hat die Kraft, dein Leben zu transformieren. Und wenn dich das interessiert und wenn du sagst, dass du gerne 2018 rocken möchtest und einfach mal wirklich bei dir aufräumen möchtest, in deine ganze Kraft kommen möchtest und all diese Themen hier aus dem Podcast schon kennst, aber sagst, es hakt bei mir manchmal noch so ein bisschen bei der Umsetzung oder ich habe immer noch Fragen oder noch blockierende Glaubenssätze, dann trag dich für diese Warteliste ein und sei auf jeden Fall im Januar mit dabei, denn das ist wirklich lebensverändernd. Und dann ist es so, dass ich im letzten Jahr, im Dezember, ja einen Weihnachts-Adventskalender gemacht habe, einen WhatsApp-Weihnachts-Adventskalender, wo auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, über 3000 Menschen irgendwie mit dabei waren. Das war unglaublich. Und den wird es in diesem Jahr auch wieder geben. Und ich werde wahrscheinlich Anfang nächster Woche den Link dafür posten, wo du dich dafür eintragen kannst. Beziehungsweise wenn du in meinem Newsletter bist, in meinem Love Letter, der jeden Mittwoch rausgeht, dann bekommst du da auf jeden Fall auch die Infos. Und dann bekommst du den ganzen Dezember jeden Morgen von mir persönlich eine Voice-Nachricht auf dein Handy via WhatsApp. Und genau, wenn dich das interessiert, dann check einfach mal, also trag dich einfach am besten für meinen Newsletter ein. Das tue ich dir hier auch in die Shownotes. Und dann bekommst du auf jeden Fall auch alle Infos für den WhatsApp-Weihnachtskalender. Das wird so toll. Darauf freue ich mich schon riesig. Und das Dritte war, dass ich mich einfach nochmal bedanken wollte für den unglaublichen Support gerade für mein Buch Mögest du glücklich sein. Es hat alle Rekorde gesprengt, glaube ich, dieses Buch. Und wir waren konstant Amazon-Bestseller, Nummer 1-Bestseller in der Kategorie Glück und im Ratgeber. Und also ich bin immer noch total hin und weg und kann das alles gar nicht so richtig begreifen, was da gerade passiert. Das Lustige war, dass das Buch sich so gut verkauft hat und es so viele Menschen gekauft haben, dass es keine Bücher mehr gab. Das heißt, das Buch war komplett ausverkauft, überall. Wir haben jetzt aber fleißig nachgedruckt und es gibt jetzt wieder ganz viele neue Bücher, die du bestellen kannst bei deinem Buchladen um die Ecke. Geh dahin, bestell das Buch und dann hast du es innerhalb von 2 Tagen auf jeden Fall da. Genau, das wollte ich einmal mit dir teilen. Und, ach Gott, bevor ich das vergesse, das Allerwichtigste. Der Spiritual Sunday hat ein neues Zuhause. Mein Live-Webinar, was jeden Sonntag kostenlos stattfindet. Und das Webinar ist jetzt auf meiner Webseite und es ist einfach so wunderschön. Und es gibt immer eine Intention dazu für die Woche, die du dir auf dein Handy laden kannst. Es sind meistens so um die 1500 bis 1700 Leute morgens live dabei. Das ist einfach unglaublich. Und melde dich dafür an, es ist kostenlos. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du einfach dabei bist, wir den Sonntag gemeinsam starten. Und schau dir einfach diesen wunderschönen neuen Mitgliederbereich an, den es dazu gibt. Und ja, genau, das wollte ich einfach mit dir teilen. Und ich wünsche dir jetzt unfassbar viel Freude mit dem Interview mit Lars Ament. Und genieße es, öffne dein Herz und ganz viel Freude. Ich freue mich so sehr, heute einen ganz wundervollen, besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen zu dürfen, den Lars Ament. Und witzigerweise haben sich unsere Wege zwar immer schon gekreuzt, ohne dass wir uns persönlich kennengelernt haben. Wir haben uns jetzt vor 3 Wochen, glaube ich, oder 4 Wochen in Berlin getroffen. Und
auch zufällig.
Zufällig, in Anführungsstrichen. Er hat uns das Universum zusammengeführt. Und ich würde mir am meisten wünschen, dass du vielleicht einfach uns gerade erzählst, wer du bist, weil ich finde, das kann man selber eigentlich immer am besten beschreiben. Was ist deine Seele? Woher kommst du? Was machst du hier? Was ist im Moment dein Auftrag?
Also mein Auftrag ist, glückliche Menschen zu hinterlassen. Und was ich mache so viel. Ich bin für den einen Wünscheerfüller, für den anderen bin ich Schriftsteller, dann bin ich Life-Coach. Ich versuche, was Gutes zu tun. Und der Weg dahin, der war auch lang und umständlich, über 1000 Umwege. Und ich hätte zum Beispiel früher nie gedacht, dass ich mal Schriftsteller werde. Und jetzt schreibe ich in meinem 11. Buch in 10 Jahren.
What?
Und, krass. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal die Fähigkeit besitzen würde, anderen Menschen zu helfen. Und das zeigt mir aber, dass alles permanent im Wandel ist. Also wir sind nie fertig, wir sind immer im Fluss, wir sind immer in der Veränderung. Nichts ist für immer. Und das ist eine schöne Nachricht, weil wenn du gerade in einem Stadium deines Lebens bist, von dem du glaubst, dass es nicht so positiv ist und nicht so rund läuft, kann ich dir zu 100%ig oder mit einer 100%igen Sicherheit sagen, es wird nicht für immer so bleiben.
Ja, alles fließt.
Alles fließt. Ja. Und das ist so die schöne Nachricht, dass man...
Obwohl es sich lustigerweise, finde ich, immer so anfühlt, wenn man in so einer Krise ist, dass du denkst, es geht nie wieder vorbei. Witzigerweise oder paradoxerweise, aber wenn es total wunderschön ist, du zu 100% überzeugt bist, dass es gleich wieder vorbei ist.
Genau, genau. Und ja, ich meine, frag dich einfach mal, wie oft du früher in der Schule vor einer Mathearbeit gedacht hast, du schaffst das niemals.
Jedes Mal.
Jedes Mal, genau. Und dann hast du es doch immer irgendwie geschafft. Ja. Oder vor der Abitursprüfung oder vor der Führerscheinprüfung oder vor dem ersten Bewerbungsgespräch, wenn du das Mädel anquatschen willst auf der Straße. Ja, es ist ja immer das gleiche Prinzip. Immer glaubst du dieser inneren Stimme, die dir versucht einzureden, was du alles nicht bist und was du alles nicht kannst und so. Und und da versuche ich den Menschen zu zeigen, dass diese innere Stimme oftmals gar nicht die Wahrheit spricht und wo die herkommt und was die mit dir macht und wie man das so verändern kann. Mhm. Ja, die Glaubenssätze, die berühmten. Mhm. Und ja, das ist so meine Aufgabe. Ich komme eigentlich aus der Musikbranche. Mhm. Also ich habe früher angefangen, als DJ zu arbeiten und war ein Musikfan und habe beim Radio gearbeitet, hatte meine eigene Radiosendung beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Das ist aber jetzt echt schon, man darf es gar nicht sagen, 20 Jahre her.
Man sieht es dir nicht an.
Fast 20 Jahre. Und ja, ich habe immer versucht, so meine Träume zu leben. Und die Träume haben sich mit den Jahren immer ein bisschen verändert. Und ich habe versucht, mir in die Grenzen zu setzen. Also ich habe nie gesagt, das ist für mich nicht erreichbar oder das kann ich nicht, sondern ich habe mich immer so treiben lassen. Manchmal hat es ein bisschen länger gedauert, manchmal kam relativ schnell irgendwas Neues, aber ich habe immer gesagt, ich gehe mit einem offenen Herz und mit offenen Ohren und offenen Augen durch die Welt und guck einfach, was passiert. Und so habe ich meine Bücher geschrieben, die sind so unterschiedlich. Also von meinem ersten Buch, die Biografie eines Gangster-Rappers, bis hin zu zwei Büchern mittlerweile mit einem der erfahrensten und anerkanntesten Schmerztherapeuten Europas, einem Chefarzt an der Uniklinik im Saarland, Professor Dr. Gottschling. Dann ein Buch mit einem Date-Doktor, wie bei Hitch. Hitch, der Date-Doktor, der Film mit Will Smith. Dann meine Motivationsbücher, also so unterschiedlich, aber weil es mich einfach interessiert und weil für mich so viele Facetten interessant sind und ich mich nicht einschränken lasse. Mhm. Und weil alles eben dazugehört.
Das heißt, ist es denn aber schon so, dass du diese Stimme kennst, die, also weil du hast gesagt, du setzt dir keine Grenzen und du lässt dich treiben. Aber du bist ja nicht wahrscheinlich immun gegen diese Stimme, die du ja wahrscheinlich auch hast, die dir sagt so, boah, Lars, ey, das geht nicht, das wird nichts.
Absolut. Also diese Stimme hat jeder und die ist auch nicht zu eliminieren. Was du aber machen kannst, ist, du kannst verstehen, dass was diese Stimme von dir will, und du kannst Abwehrmechanismen etablieren, die dafür sorgen, dass dass diese innere Stimme dich nicht mehr runterzieht und dass du dich nicht mehr mit dieser Stimme identifizierst, dass du nicht mehr glaubst, dass du deine innere Stimme bist. Mhm. So, und dann, natürlich geht's mir auch mal schlecht und natürlich, ich bin ja kein Roboter, und du ja auch nicht. Wir sind alle Menschen und Menschen sind nicht perfekt, zum Glück. Wie langweilig, genau. Ja. Aber ich weiß zum Beispiel immer, wenn es mir schlecht geht, dass das quasi nur ein Programm in mir ist, das mich glauben lässt, dass es mir schlecht geht. Mhm. So, es ist dann tatsächlich meine eigene Entscheidung in dem Augenblick, dass ich leiden will. Und wenn du das aber weißt, also wenn du ein Bewusstsein dafür hast, dann kannst du auch genau in der Sekunde entscheiden, es nicht mehr zu tun. Hm. So, und das ist der Unterschied. Also du kannst.
Ich glaube, das ist aber für viele Menschen, ich finde, also wenn ich mich da reinversetze, auch in die Momente, wenn es einem nicht gut geht, dass das ja manchmal auch wie so ein Sog hat, ne? Also ich finde, für mich war das ein unfassbares mentales Training, zu lernen, einen stärkeren Willen zu haben und ein größeres, mich mehr mit meinem endlosen Bewusstsein zu identifizieren, als mit dieser Stimme. Mhm. Weil diese Stimme ist ja einfach wirklich ein Missstück. Ja. Also die einen ja mit allen Mitteln, die es gibt, dann manchmal ja auch da unten halten will. Ne?
Total. Und dann, ja. Weil in meinem neuen Buch habe ich diese Stimme den Brainfucker genannt.
Mhm. Magst du ganz kurz einmal erzählen, wie dein neues Buch heißt?
Das neue Buch heißt Why Not? Mhm. Inspiration für ein Leben ohne Wenn und Aber. Mhm. Im Untertitel. Und
ein ganz tolles Buch. Ich habe schon reingelesen.
Vielen Dank. Ja, es ist ein Motivationsbuch im klassischen Sinne, aber ich erzähle auch ganz viel von mir selbst und von meinem eigenen Weg und von Ängsten und Träumen und und wie war die Frage
gerade? es ging wirklich um dein Buch, also worum es in deinem Buch geht, dass du kurz ein bisschen darüber erzählst.
Ja, also ich wollte eigentlich nie...
Der Brainfucker.
Der Brainfucker, die innere Stimme. Ich habe mich irgendwann gefragt, was diese innere Stimme eigentlich von mir will.
Mhm. Gute Frage.
Ja, also warum sagt sie permanent diese Dinge, die sie sagt? Und sie sagt ja selten motivierende Sprüche, sondern sie versucht dich quasi immer unten zu halten und dir zu sagen, das kannst du nicht, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, nicht attraktiv genug, nicht stark genug,
nicht klug genug.
Nicht klug genug. Du kannst eigentlich gar nichts. Du bist eigentlich ein totaler Versager. So, und dann habe ich mich so gefragt, was ist der Zweck? Also diese innere Stimme muss ja irgendwie ein Ziel verfolgen. Und ich glaube, dass diese innere Stimme, die will nicht, dass du glücklich bist, die will nur, dass du überlebst.
Absolut, ja.
Und das führt dazu, dass du dann vielleicht verzweifelt auf dem Sofa sitzt und dir die Augen ausheulst und traurig bist und auf alles schimpfst und du glaubst, die Welt ist gegen dich. Wenn das passiert, ist die innere Stimme zufrieden, weil sie genau weiß, auf diesem Sofa kann mir nichts passieren.
Vermeintlich, ja.
Vermeintlich, ich werde überleben.
Ja. Kenne ich, das Sofa kenne ich.
Genau, aber wir wollen ja nicht überleben und das Leben geht ja nicht darum zu überleben, sondern wir wollen es ja erleben.
Ja, absolut.
So, und dann hab ich dann so angefangen, mich in Dialog zu treten mit meiner inneren Stimme und habe dann so gefragt, okay, liebe innere Stimme, alles klar. Woher weißt du das eigentlich? Woher weißt du, dass ich die Prüfung nicht bestehen werde? Woher weißt du, dass ich nicht gut genug bin? Gib mir mal einen Beweis. So, und dann habe ich verstanden, dass wenn ich mit dieser inneren Stimme so rede wie mit einem kleinen Kind, also wie mit einem ungezogenen, kleinen, verdammten Rotzbengel, ja, das nicht das macht, was seine Mutter oder sein Vater von ihm verlangt, sondern so seinen eigenen Willen hat und rebelliert. Und wenn du so mit dieser inneren Stimme redest, passiert was total Schönes, weil du dich automatisch trennst. So, du verbindest dich nicht mit ihr, sondern du siehst diese Stimme als etwas Separates an. Und schon nimmst du Abstand und schon ist das Gefühl nicht mehr so schlimm. Und dann sagst du, okay, pass auf. Zieh dir mal kurz deine Schuhe aus, liebe innere Stimme, ja, oder Brainfucker, wie du die... Kannst auch sonstige lustige Namen für sie erfinden. So, ich gehe jetzt mal kurz in die Küche, ich mache mir einen Kaffee. Möchtest du auch einen? Ach nee, du bist ja noch nicht alt genug. Du darfst noch kein Koffein trinken. Warte mal hier, hast du schon die Hände gewaschen? Du warst da draußen gerade spielen. Setz dich mal dahin und schreib dir mal, hier hast du ein Papier und einen Stift und mach dir mal Notizen mit Beweisen, die vor einem ordentlichen deutschen Gericht standhalten würden. Warum ich das tolle Mädchen an der Ecke nicht ansprechen sollte, warum ich morgen die Mathearbeit verhauen werde, warum ich den Job nicht bekommen werde, warum ich all das bin, was du mir vorgaukelst. Und zwar richtige Beweise, die vom Gericht standhalten würden. Du hast 5 Minuten Zeit, ich gehe kurz in die Küche, ich komme gleich mit meinem Kaffee zurück. Bis gleich.
Und plötzlich ist Ruhe, ne?
Und plötzlich ist es Ruhe, weil diese Stimme genau weiß, fuck, jetzt hat er mich.
Ja.
Ja? Ja. So. Die Stimme kommt am nächsten Tag wieder, aber für den Augenblick verschwindet sie.
Ja, und ich finde, was es eben auch macht, ist, was du gerade gesagt hast, ne, man distanziert sich, aber man geht auch in Kommunikation mit der Stimme, weil ich finde, was man ja häufig macht, dass man dann so wütend auch wird auf diese Stimme, ne? Ja. Und das dann eigentlich nur noch potenziert, ja, dass du deine ganze Energie eigentlich darauf verwendest, dass die ruhig sein soll, aber umso wütender du wirst, umso lauter wird eigentlich die Stimme, weil das ist wie Futter für diese Stimme.
Ja, weil sie ihr Ziel erreicht.
Ja, genau.
Sie will ja.
Sie beschäftigt dich mit was anderem als mit dem, was du eigentlich vorhast.
Genau, absolut. Sie will dich ja provozieren. Sie will ja, dass du nicht rausgehst, dich der Welt zeigst, sondern sie will ja, dass du grübelst und grummelig bist und, und durch diese Form der Verniedlichung, nimmst du der Stimme automatisch Macht.
Ja, ist total, ist ein schönes Bild, absolut. Und ich finde, was auch immer so spannend ist, wenn man sich damit beschäftigt, dass man sich eben auch darüber bewusst wird, was du gerade schon gesagt hast, einfach auch über die Biochemie im Körper.
Ja.
Dass dein ganzer Körper, dein ganzes System hat einfach 0,0,0 Interesse daran, dass du jemals aus deiner Komfortzone rausgehst.
Absolut.
Also da ist einfach no interest.
Total. Deswegen, glauben wir auch unseren Gefühlen oftmals.
Ja.
Und wir verwechseln diese Gefühle mit der Realität, weil wir sie falsch interpretieren.
Ja.
Dann wollen wir zum Sport, aber unser Körper wehrt sich dagegen. Ja, und dann, es ist so, du musst diesen berühmten Schweinehund am Anfang. Ja. Du musst es überwinden und dann wird's besser. Dieser erste Schritt ist immer der schwierigste.
Die Gefühle kommen danach, sage ich immer.
Die guten Gefühle kommen danach, genau. Ja. Und das ist wie, wenn du künstlerisch arbeitest. Ich kenne so viele Autoren und Schriftsteller, die es hassen zu schreiben, die wirklich da verzweifeln und da vor ihrem Buch sitzen und die Seiten werden nicht voller und so verzweifeln wirklich daran. Aber sie lieben es, geschrieben zu haben. Das ist das schönste Gefühl für jeden Künstler, für jeden Musiker, für jeden Schriftsteller, für jeden, der irgendein Werk schafft. So, der Weg dahin ist oftmals schwierig, aber wenn es dann fertig ist, dann ist es das Schönste, was es gibt. Und ich kann dann zum Beispiel diese befreundeten Schriftsteller, die mir das erzählen, oftmals gar nicht so verstehen, weil mir dieser Weg eigentlich viel mehr Spaß macht, als wenn es dann fertig ist, weil der Weg ist ja das Leben.
Absolut.
Ja, also diese Zeit, die wir mit einem Projekt verbringen, das ist ja unser Leben. Also das ist wie ein Fußballer, der oder wie ein Olympionik, ja, der alle 4 Jahre einen Moment hat, aber die 4 Jahre vorher trainiert. Diese 4 Jahre, das ist sein Leben. Dieser eine Moment bei Olympia, das ist ja sofort wieder vorbei.
Ein Moment.
Und wenn du quasi deine ganze Aufmerksamkeit in die Zukunft lenkst, dann verschläfst du dein Leben. Dann zieht dein ganzes Leben an dir vorbei und irgendwann bist du 50, 60, 70, 80 Jahre alt und fragst dich, Moment mal,
What happened?
Ist jetzt echt schon vorbei?
Ja.
Krass. Damals, ich wollte doch das machen und ich wollte doch nach Mexiko reisen und ich wollte mal an die Niagara-Fälle und ich wollte doch noch eigentlich mal heiraten und ich habe das alles nicht gemacht, weil ich immer andere Dinge im Fokus hatte, die in der Zukunft waren. So, und irgendwann ist die Zukunft da und dann ist es zu spät.
Ja.
So.
Woher nimmst du deine Kreativität? Du hast jetzt 11 Bücher geschrieben in 10 Jahren. Ja. Ganz unterschiedliche Bücher.
Ich weiß es nicht. Ich interessiere mich einfach für so wahnsinnig viel. Ich habe noch nie ein Buch mit einer Frau geschrieben, zum Beispiel. Das würde ich gerne mal machen. Ich habe auch keine Angst, Neues auszuprobieren. Weil mein erstes Buch war zum Beispiel, habe ich vorhin erzählt, war die Biografie mit Bushido.
Wusstest du eigentlich, dass ich auch mal viel gearbeitet habe?
Nee.
Doch.
Wirklich?
Ich habe in 2011 habe ich für ihn, also im PR-Bereich gearbeitet, Mirko zusammen.
Ja, witzig. Ja, mit Mirko saß ich auch in einem Büro.
Ja, ich auch.
Dann saß
ich glaube, ich kam
sogar
kurz nach dir in deinem Büro wahrscheinlich
das ist nicht
hinten.
Wahr. Ja,
ja.
Unglaublich.
Ja, ein Jahr lang.
So schließen sich die Kreise.
Als er das Album, sein Jubiläumsalbum gemacht hat.
Ja. Wahnsinn.
Das war eigentlich fein, dass sich unsere Wege witzigerweise immer mal gekreuzt haben, ohne dass wir es wussten.
Ja, das ist echt witzig, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Also das war mein erstes Buch und das war auch so. Bushido hatte mich gefragt, sag mal, willst du meine Biografie schreiben? Und ich hatte zwar vorher schon viele Interviews geführt mit Musikern, auch mit sehr berühmten Musikern und Artikel geschrieben in der Zeitung, aber es ist schon nochmal was anderes, ein Buch zu schreiben, als ein Interview für die Zeitung oder einen Artikel zu schreiben für eine Zeitung. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich habe das noch nie gemacht, ein Buch zu schreiben, aber ich glaube, ich kann das. Lass es uns probieren. Und es gibt so viele Gründe, es nicht zu tun. Ich kann das nicht. Es gibt bestimmt andere, die besser sind. Und was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn es nicht gut genug ist? Was ist, wenn es kein Erfolg wird? So.
Wie bist du dann vorgegangen?
Also ich hab diese Stimmen damals nicht gehabt, sondern ich habe diese Chance bekommen und musste mir auch aus meinem damaligen Umfeld viel anhören. Mhm. Ja, weil ich war ja ich war vorher Musikredakteur, damals noch bei Radio Fritz in Berlin und als er mich gefragt hat, ob ich das machen möchte, für ihn zu arbeiten und das Buch zu schreiben, habe ich damals eine Nacht drüber geschlafen, habe mit meiner Freundin damals darüber gesprochen und sie hat gemeint, ja, du musst das machen. Das ist super. Das ist eine super Chance. Dann habe ich das meinem Chef damals gesagt und die waren nicht so begeistert. Ja, die haben gleich noch schnell versucht, mir eine Festanstellung so anzubieten. Ich habe dann gesagt, nee, ich muss wieder was Neues probieren. Die Radiozeit ist jetzt für mich vorbei, jetzt fängt was Neues an und ich probiere das mal aus. Und dann ein Jahr später war das Buch auf Platz 1 der Spiegelliste und Bernd Eichinger hat es verfilmt. Also in dem Sinne alles richtig gemacht. Und danach habe ich dann nochmal ein ähnlich erfolgreiches Buch geschrieben.
Aber ich würde ganz kurz, ich würde da ganz kurz einmal noch drauf eingehen, weil ich glaube, es gibt ganz viele, die jetzt gerade auch zuhören und die diesen Ruf vom Leben kennen. Dieser Moment, wo das Universum dir so eine Tür aufmacht, genau, und sagt, hier ist die Tür, geh durch.
Genau.
Und du denkst dir, fuck, keine Ahnung, oh mein Gott, ich habe noch nie ein Buch geschrieben oder ich habe noch nie einen Song aufgenommen oder ich habe noch nie diesen Job gemacht oder was auch immer das ist, ich habe noch nie eine Weltreise gemacht. Mir geht's gar nicht so sehr gerade um die Stimmen, sondern mir geht's eher darum, wirklich, wie bist du vorgegangen? Also du hast dann angefangen, das Buch zu schreiben. Was hast du gemacht? Wie hast du dich geordnet? Wie hast du, also wirklich so rein logisch quasi, hol uns doch mal da so damals in diese Welt. Also rein, wirklich, wie bist du vorgegangen?
Ich war ja damals nicht nur sein Autor, sondern ich habe ja auch mit ihm zusammengearbeitet. Das heißt, ich war ohnehin fast 24 Stunden am Tag mit ihm zusammen. Also das war 2007 oder 2008. Und wir waren zusammen auf Tour. Ja, und wenn du 5 Wochen im Tourbus bist, dann hast du sehr viel Zeit abends. Dann haben wir abends uns unterhalten. Ich habe das Aufnahmegerät laufen lassen und ich habe einfach gefragt, genauso wie du mich jetzt Dinge fragst, die dich interessieren, habe ich Dinge gefragt, die mich interessiert haben. So seine Meilensteine über seine Familie, wie er aufgewachsen ist, über seine Musik, seine Feinde, seine Träume, wie das war früher als 15-Jähriger in Berlin aufzuwachsen, mit großen Träumen und ganz vielen Schwierigkeiten und Hürden. Und jetzt so, wenn du fragst, wie bin ich vorgegangen? Ich habe mir natürlich vorher mit ihm Gedanken gemacht. Was sind so, sagen wir mal, die 20 interessantesten Geschichten in deinem Leben? So die 20 Ereignisse, die irgendwie prägend waren, die außergewöhnlich waren. Und das waren dann so Bausteine. Und an diesen Bausteinen haben wir uns dann so entlang gehangelt. Ja, dann kamen wir manchmal von der Geschichte zu einer Geschichte, die uns dann spontan wieder eingefallen ist. Oder als ich ihn begleitet habe, die 5 Wochen auf Tour und auch die Monate vorher, habe ich auch selbst ganz viel miterlebt live, was ich dann aufgeschrieben habe einfach aus der Beobachtung. Kannst dir vorstellen, dass alleine 5 Wochen Tourleben da schon ganz viel passiert. So, das heißt, ich viel reden, viel beobachten, viel gucken, wie verhält sich jemand, wenn er sich nicht beobachtet fühlt. Wie redet er mit seiner Mutter? Wie redet er mit seinen Freunden? Wie redet er mit Geschäftsleuten? Wie redet er am Telefon? Und dann wirklich versuchen, wie ein Schauspieler so in diese Rolle zu schlüpfen und dann tatsächlich seine Gedanken zu lesen und dann aufzuschreiben. So, und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und ja, aber als wir das Buch fertig hatten, ging es danach daran, einen Verlag zu finden, und dann haben wir eine Absage nach der anderen bekommen.
Krass.
Und ja, ich glaube insgesamt 30 Absagen. Also alle Verlage haben abgesagt, wirklich alle großen Verlage. Und ja, dann sitzt du halt da und hast ein Buch geschrieben und die Verlage wollen es nicht. Und du kannst es gar nicht verstehen, weil du hast aus deiner Perspektive gerade den interessantesten deutschen Künstler.
Oder den kontroversesten.
Interessant, kontrovers ist ja oftmals ähnlich. Ja. Da, und die Leute checken das nicht. Und da ist mir erstmal klar geworden, warum. Weil in der damaligen Zeit, das war ja noch die Zeit vor Instagram und vor YouTube, die Lektoren bei den Verlagen, die kannten ihn einfach gar nicht.
Ja, okay.
Ja, weswegen sie dann das in deren Mikrokosmos das einfach nicht stattgefunden hat. So, und dann kam aber ein kleiner Verlag aus München, der das Potenzial entdeckt hat oder gesehen hat und gesagt, okay, wir machen das. Und dann waren wir dann auf Platz 1 und dann die ganze Literaturlandschaft hat sich gewundert, so, hä, wo kommen die denn auf einmal her? Und
spannend.
So war das damals.
Und du wolltest dann vorhin direkt mit dem zweiten Buch weiter erzählen, als ich dich dann unterbrochen habe.
Genau, und dann habe ich gemerkt, dass Bücher schreiben, das ist super, das kann ich, das interessiert mich. Die Leute fühlen sich wohl bei mir. Ich kann mich gut in andere Menschen hineinversetzen. Und ja, dann habe ich ein Buch gemacht mit dem Rudolf Schenker von den Scorpions. Das ist der Gründer und Gitarrist der Band. Die erfolgreichste deutsche Rockband aller Zeiten, die hier in Deutschland oftmals ein bisschen belächelt werden, aber im Ausland so einen Status haben, wie bei uns vielleicht Metallica oder AC/DC, Guns N' Roses.
Krass.
Die wirklich Superstars sind, die 150 Millionen Alben verkauft haben. Seit 50 Jahren, ich glaube, es gibt nur eine Band, die ein längeres Bühnenjubiläum hat, und das sind die Rolling Stones.
Krass. Wahnsinn.
Seit über 50 Jahren jetzt durch die Welt reisen und immer noch jetzt vor kurzem in New York den Madison Square Garden voll machen.
Wahnsinn.
Also
Wahnsinn.
Unglaublich. Und mit Rudolf habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Rock Your Life, ein Lebensratgeber auch. Das war sehr interessant für mich und auch ein sehr wichtiges Buch für mich, weil ich damals schon auch so eine kleine Sinnkrise hatte. Ich wusste nicht, wohin mit mir.
Nach dem Erfolg, dann auch mit dem Buch?
Nach dem Erfolg und auch die Zeit war auch sehr anstrengend für mich, körperlich auch sehr anstrengend, mental sehr anstrengend. Und ich musste meinen Akku wieder neu aufladen. Und dann habe ich eben das Angebot bekommen. Und ich dachte, okay, ich bin jetzt zwar nicht mit den Scorpions aufgewachsen, es ist auch nicht meine Musik, aber ne, keine Grenzen. Ich habe gesagt, ich treffe mich mal mit Rudolf. Und dann haben wir uns getroffen und nach 5 Minuten war klar, dass wir das zusammen machen. Das war sofort eine Wellenlänge. Obwohl er so alt ist wie mein Vater. Ja, obwohl er, wenn er von seiner Kindheit erzählt oder Jugend erzählt, dann reden wir von Flower Power, das erste Album der Beatles. Woodstock, ja, sowas. Und ich habe mich auch gefragt, kann ich mich dann hineinversetzen in so jemand? Und habe ich ganz, also ich konnte es auf jeden Fall. Das Buch ist dann entstanden. Es war toll, weil Rudolf zu dem damaligen Zeitpunkt schon 40 Jahre lang meditiert hat, seit 40 Jahren Yoga gemacht hat. Und seine ganze Band so aufgebaut hat. Ne? Er hat sein ganzes Leben visualisiert in den Meditationen. Er hat Entscheidungen immer nach der Meditation getroffen. Und ja.
Mega spannend.
Also
würde er auch sagen, dass der Erfolg der Scorpions damit zusammenhängt,
total,
dass er meditiert hat, dass
absolut,
er das visualisiert hat?
Absolut. Er hat zum Beispiel, war ja die Scorpions waren ja die erste westliche Rockband, die in der damaligen UdSSR gespielt haben. Und das hat er in seinen Meditationen gesehen.
Krass.
Dass sie das machen sollen. Und die haben damals, das war ja Ende der 80er, das ganze Geld aus der Bandkasse genommen, um diese Tour in Russland zu organisieren. Das war jetzt nicht so, dass du da, ne, das war eine Zeit vor dem Internet, da musstest du ganz viel mit Geldkoffern tatsächlich dahin fahren und irgendwie versuchen, Sachen zu organisieren. Das war nicht einfach.
Krass.
Und das haben die gemacht und das ist ein Riesenerfolg geworden und seitdem werden, und das ist auch einer der Gründe, warum die Scorpions vor allem in Russland und generell in Osteuropa solche Helden sind, weil die eben sich getraut haben, dahin zu gehen, als es noch sonst niemand, also als es vorher niemand gemacht hat. Und ich hatte halt damals zu der Zeit ganz viele Fragen an das Leben, über das Leben, wie man richtige Entscheidungen trifft, wie man glücklich wird, wie man seinen Weg findet. Und Rudolf hatte ganz viele Antworten. Und so ist halt dieses Buch entstanden.
Ach, wie schön. Und das heißt Rock Your Life.
Rock Your Life, genau. Und auch eine ganz fantastische Geschichte. Irgendwann rief er mich an und sagte so, Lars, sag mal, was hältst du davon, wenn Paulo Coelho unser Vorwort schreibt?
Krass.
Und ich sag, Rudolf. Ich fang gleich an zu heulen, ja, wenn so, weil Der Alchemist ist mein absolutes Lieblingsbuch.
Auch,
und
ja,
ich glaube, nicht umsonst hat das Buch 100 Millionen Käufer auf der Welt, ja, und ist eines der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten. Es gibt einen Grund dafür und Paulo Coelho ist einer meiner absoluten Lieblinge und Idole. Und er so, ja, was hältst du davon? Und ich so, ey Rudolf, also, was soll ich sagen? Ja, logisch. Ja, okay. Dann, ich meditiere dann mal. Und dann, ich war ganz aufgeregt und ja, krass, so Paulo Coelho ist ein Teil von unserem Buch, wie unglaublich. Und dann eine Woche später frage ich ihn dann, Rudolf, was ist denn mit Paulo? Ja, warte mal. So, okay. dann der Verlag rief schon an und fragte, ja, wir müssen jetzt unsere Vorschau drucken. Was ist denn jetzt mit diesem Vorwort eigentlich? Kommt das jetzt? Und ich so, ja, ich weiß noch nicht. Ich frage nochmal bei Rudolf nach. Und dann sagte Rudolf, ja, also das geht klar. Dann habe ich das dann weitergegeben an den Verlag. Die haben die Vorschau gedruckt und schon angekündigt und so. Also zur Info, die Vorschauen von Büchern, die werden immer ein halbes bis dreiviertel Jahr im Voraus gedruckt. So, und dann, ich war ganz happy, wow, Paulo Coelho schreibt das Vorwort. Und dann 2-3 Wochen später war ich bei Rudolf zu Hause und wir saßen so in seinem Büro und haben über Gott und die Welt gesprochen. Und dann irgendwann sagt er, ja, geh mal kurz an meinen Laptop, ich muss dir mal kurz eine Mail diktieren. Ich so, okay. Und die Mail ging dann so los, auf Englisch. Dear Paulo. Ich habe schon so überlegt, okay, was wird das jetzt? Dear Paulo. I want to write a book about spirituality and about life and about positivity und bla 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 bla. Would you like to write the preface for it? Also, und ich sitze so vor diesem Laptop und drehe mich so um und sage so, Rudolf, ist das dein Ernst? Du hast Paulo noch gar nicht gefragt. Also, ja, machen wir doch jetzt.
Oh, aber das ist mal Power of so, Manifestation.
Oh, 100%. Und dann haben wir diese Mail abgeschickt und
so geil.
Ich bin dann am nächsten Tag nach Hause gefahren und noch auf dem Weg nach Hause rief er mich an und sagt, ja, Paulo hat gerade geantwortet, na klar macht er das.
Krass. Wahnsinn.
Und ich so, und du wusstest es natürlich auch schon vor 2 Monaten. Ja klar, ich habe es ja in meiner Meditation, habe ich es gesehen. So, und wenn du das halt erlebst, wirklich, das hört sich jetzt total wie ein Abenteuer und wie so ein Märchen an.
Nee, aber ich fühle das.
Also und da habe ich echt so verstanden, was für eine Kraft die Meditation hat und die, was für eine Kraft deine Gedanken haben und was für ein, und wie jeder von uns sein eigenes Leben visualisieren kann und danach Entscheidungen treffen kann, handeln kann. Weil wenn du nichts mehr, weil wenn du deine eigenen Bilder gar nicht mehr in Frage stellst, weil du dort schon warst und nur noch hingehen musst, dann ist die Entscheidung schon längst getroffen.
Ja, absolut.
Und ich habe das danach auch immer wieder probiert, immer wieder gemacht und so unglaubliche Erfahrungen gemacht. Das ist echt, es gibt so eine Stelle im Buch, also jetzt in meinem neuen Buch, Why Not, da erzähle ich darüber, wie ich pleite war und ein Buchdeal nicht angenommen
habe. War das vor oder nach dem Bushido-Buch?
Das war danach, okay. das war lange danach. Das war so vor 5, 6 Jahren, okay. Sechs Jahren. Ja, ich war pleite und brauchte Geld. Hatte einen Buchvertrag auf dem Tisch, Top-Titel bei einem der besten Verlage, auch sehr viel Geld. Meine innere Stimme hatte aber zu mir gesagt, also jetzt nicht die böse innere Stimme, sondern mein Bauchgefühl, hatte irgendwie gesagt, unterschreib den Vertrag noch nicht. Und so habe ich angefangen zu arbeiten und habe aber diesen Vertrag immer in der Schublade gehabt und immer wenn der Verlag oder mein Agent nachgefragt hat, sag mal, kannst du nicht mehr unterschreiben und zurückschicken? Ja, habe ich gesagt, ja, noch nicht, ich habe noch was anderes zu tun. Habe immer so Ausreden gesucht und so, das Geld wurde immer weniger und ich habe gearbeitet, auch für dieses neue Projekt schon und habe dann irgendwann auf meine innere Stimme tatsächlich gehört und habe gesagt, nein, stopp, ich bin hier nicht glücklich. Ich sage das jetzt alles ab, wohl wissend, dass ich mit einer Unterschrift erstmal meine ganzen Geldsorgen hätte eliminieren können. Aber ich habe gesagt, nein, ich finde einen anderen Weg. Und ich glaube an mich. Ich glaube an meine Fähigkeiten und ich glaube, dass noch was Besseres auf mich wartet. So, dann habe ich den Vertrag zerrissen, habe allen abgesagt. In dem Augenblick habe ich mich wieder gut gefühlt. Diese Last ist von meinen Schultern gefallen. So, dann war ich wieder frei. Und dann war ich wieder offen für was Neues und habe dann in der Zeitung einen Bericht gelesen über einen jungen Mann, ein behindertes Topmodel, ein männliches Topmodel, der auf der Fashion Week damals so für Furore gesorgt hat, Mario Galla. Und den fand ich interessant, irgendwie krass, super. Bin sein Facebook-Fan geworden und dadurch haben wir uns dann, ich kürze es kurz ab, da haben wir uns dann kennengelernt über Facebook und haben uns geschrieben und sind sofort Kumpels geworden. Ich bin nach Hamburg gefahren, wir haben uns getroffen. Er hat zufällig in Anführungsstrichen, zwei Häuser weiter von meinem besten Freund gewohnt. Wir haben uns getroffen, uns unterhalten. Ich habe ein Exposé geschrieben, meinem Agenten gegeben. Eine Woche später hatten wir ein erstes Angebot. So. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe meine ganze Wohnung, da wo wir jetzt sitzen, jedes Zimmer habe ich mit DIN A4-Zetteln betackert und habe da die Summe draufgeschrieben, die ich als Vorschuss von dem zukünftigen Verlag haben möchte. So, die ganze Wohnung war voll. Auf dem Klo, selbst auf der Waschmaschine, überall. Und so, dass ich, egal wohin ich blicke, immer diese Zahl vor meinen Augen habe. So als konstante Erinnerung. Genau das und nichts anderes. So, und dann kam das erste Angebot und ich gucke auf diese Zahl und das Angebot war ganz weit weg. Die erste Zahl war ganz weit weg von diesem Angebot und ich habe gesagt, nee, das ist es noch nicht. Und dann kam ein zweites Angebot und ein drittes und ein viertes und ich habe gesagt, nein, nicht annehmen. Da kommt noch was. Im Hintergrund natürlich wissend, irgendwie, du darfst dich auch nicht verzocken, weil irgendwann sagen die Verlage vielleicht, okay, nö, wir sind raus und du hast gar keinen Verlag und du musst trotzdem in 3 Wochen die nächste Miete bezahlen. So, und Ruhe bewahrt und dann wirklich 3-4 Tage gewartet und eines Tages kam dann tatsächlich morgens die Mail und wir haben noch ein 7. Angebot und da stand dann genau die Zahl drauf. Exakt genau die Zahl. Und ich habe gesagt, das machen wir jetzt. So. Mega. Und es ist ein ganz tolles Buch geworden auch. Und das hat mir auch gezeigt, wenn man auch in den schwierigen Situationen nicht nachgibt, sondern auch dann an sich glaubt, dann wirst du mit der Zeit unverwundbar, weil du so ein Vertrauen in dich selbst entwickelst und du Momente schaffst, auf die du immer wieder gedanklich zurückgreifen kannst. Du kannst dich immer wieder erinnern, damals habe ich es geschafft und damals, die Situation war schlimmer als heute. Hm. Und wenn ich es damals geschafft habe, dann schaffe ich es jetzt auch.
Ich glaube, was aber ganz, ganz wichtig ist und gerade auch total schön, ich mache das genauso wie du und ich habe auch mehrere Momente in meinem Leben gehabt, die genauso waren, wo du einfach denkst, what? Also ich finde, wo man so richtig Gänsehaut dann tatsächlich bekommt, wenn das dann eintritt, obwohl man es wusste, aber es ist trotzdem krass. Aber ich glaube, was ganz elementar dafür ist, ist, dass du wissen musst, was du willst.
Genau.
Also du musst dir erstmal wirklich darüber im Klaren werden, was willst du eigentlich wirklich? Absolut. Weil ich glaube, das ist das, wo so viele Menschen schwanken oder dann ein Angebot annehmen, was noch gar nicht wirklich gut genug ist, aber sie es annehmen, weil sie selber noch gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen oder noch nicht genug daran glauben, dass sie sozusagen das andere auch erreichen können.
Absolut. Und ja. Meine Cousine ist dann ein unglaublich tolles Beispiel. Meine Cousine ist relativ klein, zierlich, ja, und hat irgendwann gesagt, ich möchte eine Ausbildung als Köchin machen. Mhm. Und zwar nicht nur eine normale Ausbildung, sondern ich möchte in dem besten Restaurant der Stadt meine Ausbildung machen. Mhm. So, das heißt, sie hat in einem Sterne-Restaurant ihre Ausbildung gemacht. Und der Ton und die, sagen wir mal, der Umgang in Küchen, aber in Spitzenküchen nochmal extremer, ist unglaublich krass.
Ja.
Also da wirst du behandelt als Azubi wie der letzte Dreck.
Ja.
So. Und alle wussten das und auch meine Cousine hatte da echt eine harte Zeit. Und alle haben sich immer gefragt, warum tust du dir das an? Warum machst du das? Das ist so krass. Und sie hat gemeint, ja, aber ich will nichts anderes. So, ich weiß, was ich will. Ich will eines Tages mal mein eigenes Restaurant haben. Mit meinen eigenen Speisen, ich habe die Vision. Und das ist die Schule, genau dafür. Ja. Weil wenn ich das schaffe, schaffe ich alles.
Ja.
So, ich hätte es durchgezogen und hat heute eines der angesagtesten Restaurants in Berlin.
Mega.
Gibt's seit 2 Jahren.
Wie heißt das Restaurant?
Das heißt Heilmann und Klee.
Heilmann und Klee. Gibt's da auch veganes Essen?
Es gibt vegetarisch, vegan.
Ich check's mal aus.
Ja, check's mal aus. Cool. Also auf jeden Fall sind die vegetarische Sachen auf der Karte. Und ist gerade ausgezeichnet worden vom City als bestes Frühstückslokal Berlins.
Mega.
So. Und all das hätte sie aber nicht erreichen können, wenn sie damals nicht durch diese Zeit gegangen wäre und eben nicht durchgehalten hätte. Ja. Weil sie hat auch gesagt, in den 2 Jahren oder in den 3 Jahren, in denen ich meine Ausbildung gemacht habe, wo ich das Fundament für mein zukünftiges Leben mir erarbeitet habe, haben so viele abgebrochen, weil sie es nicht wirklich wollten. Sie wollten es ein bisschen, haben mal geguckt, aber hätten nicht alles dafür getan. Ja. Und deswegen waren die Entbehrungen für sie während der Zeit gar nicht so schlimm, weil sie genau gewusst hat,
was kommt.
So, sie hat einen Plan und so. Und es ist immer nur dann für dich ein Problem, wenn du es nicht richtig willst.
Ja. So. Und ich finde auch, dass das so spannend ist, dass da auch wieder das Gehirn, Biochemie vom Körper, ist immer kurzfristige Schmerzvermeidung. Also genau. Das ist so schwierig, dem Gehirn zu erklären, du, ich weiß, es tut gerade weh, aber es wird in 3 Jahren so schön sein, sagt dein Gehirn, das interessiert mich nicht. Ja. Ich will, dass es jetzt schön ist.
Genau.
Und ich finde, das ist auch das, was ich vorhin meinte, was in meinem Leben auch wirklich gedauert hat, mich dahin wirklich mental zu trainieren, diesem Gefühl nicht nachzugeben in dem Moment. Weil ich meine, ich habe jetzt auch ja das Buch geschrieben, parallel zu allem, was ich sonst noch gemacht habe. Klar wäre ich abends lieber gerne irgendwie ins Kino gegangen oder hätte mir einen Larry gemacht. Aber nein, ich wusste einfach, ich will dieses Buch schreiben. Ich gehe da jetzt durch, ich mache das jetzt und jetzt ist es da und das ist geil.
Ja, und es ist ein Riesen-Bestseller und auf Platz 1 bei Amazon habe ich gesehen. Das ist Gratulation, da kannst du wirklich stolz auf dich sein.
Danke.
Das ist so toll. Aber das geht allen so.
Ja.
Frag mal Mariah Carey, oder keine Ahnung, Cristiano Ronaldo, egal. Mhm. Und es müssen nicht nur Superstars sein, es können auch einfach Menschen sein, die, wie jetzt meine Cousine, die sich ihren Traum erfüllt hat, ihr eigenes Restaurant
zu haben. Ist auch ein Superstar.
Ja, ist auch ein Superstar in ihrer Welt. Ja. Und du glaubst wohl nicht im Ernst, dass die in den letzten Jahren viel Freizeit hatte, wenn die Kumpels ins Kino gegangen sind oder in Urlaub gefahren sind oder am Wochenende in den Park gegangen ist. Da war sie und hat Finanzpläne ausgearbeitet, hat Rezepte entworfen, hat Lieferanten gesucht und so weiter. Ja?
Und weißt du, was ich so spannend finde? Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass umso mehr ich Dinge tue, die mich sehr so an meine Grenzen bringen, umso erfüllter fühle ich mich.
Ja.
Also ich finde, es ist so ein bisschen, wir denken immer, wir sind glücklicher, wenn wir nur chillen. Mhm. Ist überhaupt, also so bei mir auf jeden Fall ist es überhaupt nicht so, sondern ich habe das Gefühl, ich bin glücklich und erfüllt, wenn ich das lebe, wofür ich hier bin.
Total. Ja. Und ich merke zum Beispiel, dass ich, wenn ich was zu tun habe, erstens viel erfüllter bin, zweitens auch viel mehr auf die Reihe bekomme.
Ja.
Als wenn ich mal nichts zu tun habe und nur eine Sache machen muss. Diese eine Sache, die dauert dann ewig.
Ja, wir haben immer, es war so witzig, ich habe mal zu meiner besten Freundin gesagt, du brauchst immer genau so lange, wie du Zeit zur Verfügung hast.
Genau.
Das ist das Spannende. Wir brauchen immer genau so lange, wie wir Zeit zur Verfügung haben. Wenn du ein Jahr hast, brauchst du ein Jahr. Wenn du 3 Monate hast, brauchst du 3 Monate. Wenn du eine Woche hast, brauchst du eine Woche. Ist ganz spannend.
Ja. Also, ich weiß noch, wie mein Agent mal vor ein paar Jahren gesagt hat, du schreib doch mal ein Exposé für ein neues Buch und mach das mal zur Buchmesse fertig. Die Buchmesse ist immer im Oktober in Frankfurt und er hat es im Sommer gesagt und ich hatte echt so 3 Monate und ich habe das nicht fertig bekommen, weil ich es umgeschrieben habe und anders gemacht habe und so. Und dann hat er mir einmal gesagt, ich brauche ein Exposé bis morgen. Ja, über Nacht. Und ich bin sogar noch am Abend essen gegangen mit einem Kumpel, weil ich mit ihm schon so lange verabredet war und habe dann in der Nacht das Exposé geschrieben. Und das war das beste Exposé, das ich jemals geschrieben habe.
Spannend, ne?
So, weil Zeit, ich merke das auch beim Buchschreiben, es ist nicht, wenn du kannst, du musst es irgendwann loslassen. Also wenn du deine 200 Seiten hast oder 300, du musst irgendwann sagen, das war's jetzt. Weil jede Veränderung macht es nicht besser, es macht es nur anders.
Ja, absolut.
So, und deswegen liebe ich Abgabetermine. Und ich habe noch nie einen Abgabetermin verpasst. Ich bin immer so voll strebermäßig eine Woche oder zwei vorher fertig, weil es mir einfach so viel Spaß macht. Und auch immer noch. Also man könnte ja meinen, ja, nach dem 10. Buch wird es irgendwann Routine. Nee. Also natürlich.
Man wird halt besser. Also du wirst besser.
Du wirst
mehr Erfahrung.
Du bist routinierter und du kennst die Abläufe und natürlich weißt du, du hast Vertrauen in dich. Du, wenn es vielleicht am Anfang nicht so rund läuft, dann war ich früher vielleicht mal so ein bisschen nervös oder habe dann versucht, auf Teufel komm raus, etwas zu schreiben. Und jetzt mache ich den Laptop aus und gehe Fußball spielen oder gehe joggen oder gehe ins Kino oder gehe ein Eis essen und bin dann ganz entspannt, weil ich genau weiß, jetzt kommt gerade eh nichts. Ja, ich muss einfach jetzt was anderes machen.
So schön. Ich würde gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen, weil du bist ja neben, also all die Bücher, die du geschrieben hast, gibt es aber auch ein, finde ich, ganz besonderes Buch darunter. Die sind alle besonders, aber es gibt ein ganz besonderes. Also finde ich sozusagen von allem, was ich jetzt von dir gelesen habe, alles, was ich von dir gesehen habe, dieses bescheuerte Herz.
Ja.
Und das Buch wurde jetzt verfilmt. Es kommt jetzt im Dezember im Kino raus mit Elias Mbarek in der Hauptrolle.
Ja.
Es war ein Riesenerfolg, dieses Buch. Und es ist ein absolutes Herzensbuch. Und möchtest du uns einmal in die Welt von diesem Buch? Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon geredet haben, aber es ist egal, weil ich möchte jetzt mit dir darüber reden.
Ja, das Buch ist tatsächlich... man kann es gar nicht beschreiben, weil es ist... Es ist so viel mehr als ein Buch. Es ist eine Herzensangelegenheit. Ja. Also ich war damals, vor 5 Jahren, war ich in einem mentalen Zustand, wo ich auch wieder so ein bisschen von meinem Weg abgekommen bin und ich brauchte wieder Abwechslung. Ich musste eine neue Grenze überwinden, auf das nächste Level kommen. Es gibt schon ein schönes Zitat von Bruce Lee, der gesagt hat, es gibt nie ein Ende, sondern wir befinden uns immer auf verschiedenen Level und es gibt immer das nächste Level. Mhm. Und wenn du dann da bist, gibt es wieder ein nächstes Level. Und auch wenn du kurz vorm Sterben, gibt es wieder ein neues Level. Das heißt, wir sind immer im Fluss und alles ist in Bewegung. Und ich brauchte wieder so eine neue Grenze und neue Energien. Und ich war damals auch buchstäblich vielleicht ein bisschen lebensmüde. Und deswegen musste ich etwas total Krasses machen, was ich eigentlich vorher nie gemacht hätte. Und bin dann über Umwegen in Rio gelandet, habe da einen Sommer in den Favelas verbracht, was super krass war für mich, weil ich da tatsächlich mich meinen Ängsten gestellt habe, hatte auch mal eine Knarre am Kopf, die ganzen Gangster, die in den Favelas wohnen, die ganzen Drogen, die ganze Kriminalität, die ganzen Morde, die da passieren, die Schießereien mit der Polizei und die ganze Armut. Und das war schon echt ein krasses Erlebnis. Und die Idee war, nach Rio zu gehen und um den Sinn des Lebens zu finden. Den habe ich da vielleicht nicht gefunden, aber ich bin zurückgekommen mit ganz vielen Bildern und habe dann eine Frau getroffen, die ich mal vorher bei einer Charity-Veranstaltung kennengelernt hatte. Die hat zu mir gesagt, du, weißt du eigentlich, was ich mache? Und ich so, ja, du machst sowas mit Kinderhospiz, ne? Ja, ich habe in Hamburg so ein Kinderhospiz und das ist interessant, was du mir gerade von deinem Leben erzählst, weil wir haben gerade ganz neu einen Jungen bei uns, der ist 15. Ich erzähle dir mal von dem. Und dann hat sie angefangen zu erzählen, ja, da ist Daniel, schwer herzkrank, seit Geburt, hat ADHS, hat Skoliose, also eine krumme Wirbelsäule, hat eine Eisenstange im Rücken, hat einen Magenverschluss. Das heißt, er kann in die eine Seite, in die eine Richtung geht was rein, aber er kann zum Beispiel nichts rauskotzen, da kommt halt nur Gallensaft raus. Er muss mittlerweile 36 Tabletten am Tag nehmen, um überhaupt leben zu können. Er hat 2 Blutgerinnsel im Kopf, er hat keine Freunde, er geht morgens in die Behindertenschule, Nachmittag geht er ins Kinderhospiz und sitzt eigentlich, wenn er zu Hause ist, nur in seinem Zimmer und wartet eigentlich, bis der Tod kommt. Und sein Leben besteht aus Krankenhaus, Arztbesuchen, Behindertenschule und Kinderhospiz. Und dann höre ich das so und denke mir, okay, du hast alles. Ja, also mit du meine ich mich. Du hast alles und kannst diese Schönheit nicht erkennen. Und da ist ein Junge, der ist gar nicht so weit weg von Berlin. Der würde alles dafür tun, um einen Tag dein Leben zu führen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, kann ich den mal besuchen einen Tag lang? So, ich hatte mir keine Vorstellung gemacht. Und dann hat sie gesagt, ja, pass auf, ich stelle einen Kontakt her zur Mutter, red doch erstmal mit der Mutter und dann könnt ihr euch ja irgendwie verabreden. Und dann habe ich mit Debbie, also Daniels Mama, telefoniert am Samstag, 4 Stunden. Ja, sie hat mir dann gleich ihre ganze Lebensgeschichte erzählt und es sind viele Tränen geflossen. Und im Hintergrund habe ich schon Daniel gehört, ja, wer ist denn das? Ja, Lars aus Berlin, ja cool. Und so, weil er damals ein Riesenfan von Berlin Tag und Nacht war.
Ach, süß.
Und alles, wo Berlin drauf stand, war super. Und ah, Lars, der kommt aus Berlin, okay. Und der kommt mich besuchen, echt super. Und so, was, schon am Montag? Und so, dann bin ich am Montag tatsächlich nach Hamburg gefahren und wir waren um 15 Uhr verabredet. Und ich war 3 Minuten zu spät. Und naja, ich mache eben die Tür auf in dem Kinderhospiz und ich wusste gar nicht, was mich erwartet und sehe so 3 Krankenschwestern, sehe Daniel hinten am Kickertisch mit einer anderen Krankenschwester kickern und er sieht mich und geht so langsam auf mich zu und dann fängt er an zu rennen und dann rennt er auf mich zu und springt auf mich drauf und hängt dann an mir dran, wie so ein Äffchen. Und er sagt, endlich bist du da. Das war das Erste, was er zu mir gesagt hat. Endlich bist du da. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich sehe diesen Jungen, der so aussieht wie ich. Rote Haare. Also momentan sieht man es nicht mehr. Was heißt momentan? Also meine Haare sind weg, ja. Aber ich hatte früher auch so Haare wie er. Genau die gleiche Haarfarbe. Sommersprossen, genau wie er. So ein Lausbuben-Lächeln, genau wie er. Und ich hatte so Gänsehaut in dem Augenblick. Und er hing an mir und ich sagte so, ey Daniel. Er so, kannst du mich loslassen, weil du bist echt schwer. Und er so, okay, hat mich so an die Hand genommen und hat mich so überall rumgeführt und mir alles gezeigt und keiner durfte mit mir sprechen, weil ich ab sofort sein großer Bruder war. Und naja, kannst du dir das vorstellen, aus diesem Tag ist dann, ich bin gleich eine ganze Woche da geblieben. Ich habe dann im Kinderzimmer, in seinem ehemaligen Kinderzimmer geschlafen, was so eine Rumpelkammer war. Und weil ich einfach gesagt habe, hey, lass uns eine Woche lang Spaß haben. Lass uns eine Woche lang Sachen machen, worauf du Lust hast. Ja, so, und dann haben wir eine Liste geschrieben, eine sogenannte Bucketlist. Ja, weil ich zu ihm gesagt habe, pass auf, aus diesem Tag wird jetzt eine Woche und lass uns einfach so viel machen. Ich bin jetzt hier. Du kannst alles dir wünschen, was du möchtest. Und dann haben wir die Liste geschrieben und dann sind wir losgezogen und haben, ja, über Mädels gesprochen, über die Liebe gesprochen, über Ängste, über unsere Träume, über was wichtig ist im Leben, haben Spaß gehabt. Wir haben einfach jeden Augenblick genossen. Und aus dieser Woche sind dann mittlerweile 5 Jahre geworden. Ich war bei so vielen Krankenhausaufenthalten mit dabei, so viel Notarzteinsätzen. Es war eine unglaubliche Zeit und ist immer noch eine unglaubliche Zeit und damals sahen seine Chancen nicht gut aus. Da haben die Ärzte gesagt, also wir denken, wir sind froh, wenn er noch einmal Geburtstag feiert. Deswegen war auch meine Idee, ganz schnell ganz viel mit ihm zu machen. Ich habe eine riesen Party geschmissen zu seinem 16. Geburtstag mit, er hat sich eine Stripperin gewünscht, da kam eine Stripperin und so ganz viele Promis haben so Videobotschaften geschickt, die habe ich dann so an die Leinwand gebeamt. Ich habe ganz viele Leute eingeladen, viele aus seiner Behindertenklasse kamen, wir hatten eine Limousine. Also wir haben Feuerwerk gemacht auf der Straße, also eine richtig geile Party. Und so, und da hat er so zu mir gesagt, so an dem Abend, ich will noch nicht sterben. Und diesen Lebensmut, den er einfach durch all diese Erlebnisse bekommen hat, haben, glaube ich, dazu geführt, dass er so diesen Kampfmodus aktiviert hat in sich. Weil damals war das so, es gab überhaupt keine Farbe in seinem Leben. Mhm. Und jetzt hat er gemerkt, okay, es gibt Menschen, die sich kümmern. Es gibt Schönes im Leben. Es gibt Partys und Spaß und Freundschaften und all das, was normale Kids eben so gerne machen in dem Alter. Was eben vorher nicht ging, weil die Kids aus der Nachbarschaft natürlich auch nicht mit ihm spielen wollten, weil er immer jemand dabei haben musste mit dem Sauerstoffgerät, der im Notfall den Arzt ruft und so. Und kann man auch verstehen, welcher 14-, 15-Jährige, der mit dem BMX mit seinen Kumpels durch den Wald fahren will, sagt dann, ja, okay, wir bleiben halt hier auf dem Spielplatz und bauen eine Sandburg, weil alles andere eh zu anstrengend für dich ist. So, und ja, ach, wir haben Wasserbomben geworfen, wir haben Mädels hinterhergepfiffen, wir haben also so viel gemacht, wir waren in Hotels, wir sind mit dem Auto rumgefahren, wir haben uns blitzen lassen, wir haben mit dem Essen geworfen, in der Bäckerei nach anderen Leuten. Also so, wir haben das Auto von seinem Vater geklaut und haben Spritztouren gemacht. Wir haben einen Popsong aufgenommen. Wir waren im Studio und haben einen richtigen Song aufgenommen mit ihm. Er hat seine großen Helden getroffen von Berlin Tag und Nacht. Wir waren bei Crow backstage. Wir haben so viel gemacht. Wir waren bei Scooter, wir waren bei den Scorpions. Wir wären fast zum FC. Das war auch so ein rührender Moment. Ich habe zu ihm gemeint, Daniel, pass auf, ich habe was unglaublich Krasses organisiert für uns. Er so, okay, was? Ich war hier in Berlin, er war in Hamburg. Ich weiß noch, ich stand genau hier, wo ich gerade bin, hier am Fenster und habe mit ihm telefoniert und habe gesagt, Daniel, was hältst du davon, wenn wir gemeinsam nach München fahren? Er so, ja, geil, nur wir zwei. Ja, super. Was hältst du davon, wenn wir zum FC Bayern gehen? Geil. Und wir haben eine Ehrenloge. Geil. Und wir kriegen nach dem Spiel ein unterschriebenes Trikot von Bastian Schweinsteiger. Geil. Du siehst, Bastian Schweinsteiger war damals noch beim Bayern, das ist schon eine Weile her. Und wir dürfen mit Jerome Boateng abhängen. Geil. Und am nächsten Tag darfst du gegen Manuel Neuer einen Elfmeter schießen. Und er so, der Hammer. Und dann, als es soweit war, sagt er, Lars, ich habe die Kraft nicht, um diese Reise anzutreten. Bist du jetzt traurig?
Oh Gott.
Komm doch einfach nach Hamburg und setz dich zu mir auf die Couch und wir hauen uns eine Pizza in den Ofen und schauen Dirty Dancing. Und ich so, ja, lass uns genau das machen.
Krass.
Ja, also da siehst du mal, was ist wirklich wichtig im Leben. So diese Reise zum FC Bayern, natürlich ist es geil und toll und jeder Junge, egal wie alt, ob gesund, ob krank, würde sofort sagen, once in a lifetime, ja. Aber das ist nicht wichtig im Leben. Wichtig im Leben, dass du jemanden hast, der einfach zu dir kommt, eine Pizza mit dir isst, Fernsehen guckt und einfach bei dir ist.
Ja, und vor allen Dingen, dass er auch mehr an dich gedacht hat in dem Moment als an sich.
Ja, total, total. Und ja. Er hat auch zum Beispiel gesagt, du, als er noch 15 war, du, ich kann jetzt gar nicht sterben. Ich so, ja, wie meinst du das? Ja, es geht nicht. Meine Mama ist noch gar nicht bereit dafür.
Krass.
So, das dauert noch. Die braucht noch. Ja, wenn du 15 bist und schon so viel weißt.
Sowieso eine Weisheit, ne?
So eine intuitive, so eine kindliche Weisheit. Also, er hat so viele Krankheiten, er ist auch mental, nicht auf dem Stand, er ist jetzt heute 20, nicht auf dem Stand wie ein 20-Jähriger, aber auch damals schon als Kind so diese Intuition zu haben, so dieses Gespür zu haben, weil er sein ganzes Leben einfach so gelebt hat.
Ja.
Ja, er könnte das vielleicht gar nicht so artikulieren, wie ich das jetzt gesagt habe, aber es ist einfach unglaublich. Und ja, und diese Geschichte ist eben jetzt verfilmt worden mit Elias Mbarek in der Hauptrolle.
Also du hast es erst als Buch geschrieben?
Ich habe es erst als Buch geschrieben und es ist kein Roman, es ist halt eine wahre Geschichte. Sie handelt von Daniel und mir und unseren Abenteuern.
Was war für dich das, was die Begegnung mit Daniel in deinem Leben verändert hat? Was würdest du sagen?
Demut. Demut dem Leben gegenüber, dankbar zu sein für all das, was wir, wenn es uns gut geht, scheinbar für ganz normal betrachten. Gesund zu sein, keine Schmerzen zu haben, ein Dach über dem Kopf, was zu essen, ein paar Klamotten, ein bisschen Cash in der Tasche. Muss gar nicht viel sein. Aber all das, was wir für völlig selbstverständlich betrachten oder erhalten oder ansehen, dass man sich daran erinnert, dass das ein absolutes Geschenk ist. Und dass diese Gedanken, die wir haben, wenn wir glauben, dass es uns nicht gut geht, ja, die kannst du sofort aus deinem Kopf nehmen und in den Mülleimer packen, weil die haben keine Bedeutung. Und wenn ich in der Zeit hier in Berlin war und irgendwas hat nicht so funktioniert, wie ich das so wollte, oder ich war traurig wegen irgendwas oder mir ging es nicht so gut, und dann ruft halt Debbie an und sagt, Daniel ist gerade wieder mit dem Krankenwagen abgeholt worden. So, meine Sorgen in dem Augenblick vorbei, nicht mehr existent. So, und das Interessante ist, dass wir scheinbar immer so schlimme Nachrichten brauchen, um uns wieder daran zu erinnern, dass es so viel Schönes gibt. Wir brauchen ganz offensichtlich die Dunkelheit, um das Licht zu sehen. Wir brauchen die Terrornachrichten, um wieder mal bei unseren Eltern anzurufen. Hm. Oder um uns, um Freundschaften wieder zu pflegen. Oder um sich bewusst zu werden, wie wertvoll dieses Leben ist. Und, wenn du sowas halt permanent als Erinnerung hast, dann lernst du demütig zu sein. Du lernst das Gute zu sehen und nicht mehr auf der Couch zu sitzen und deinen Tag zu vergeuden, weil dann weißt du, das ist eine absolute Frechheit dem Leben gegenüber. Und das ist eine Respektlosigkeit dem Leben gegenüber, dass du hier sitzt und fett wirst im bildlichen Sinne. Und nein, geh raus, mach was, jage deine Träume. So, worauf wartest du? Es gibt so viele Menschen, die alles dafür tun würden, du zu sein. Alles. Noch mehr. Und du sitzt hier und machst nichts. Warum? Weil du deiner inneren Stimme glaubst, weil du zu faul bist, weil du keinen Bock hast, weil du lieber Fernsehen guckst, weil du lieber Ausreden suchst.
Ja, weil du irgendwann aufgegeben hast.
Weil du aufgegeben hast. Ne? Ja. So. Und das ist so meine Aufgabe, weil, ne, deine erste Frage, was ist so deine Aufgabe im Leben? Das ist meine Aufgabe. Ich will so wachrütteln und ich sehe mich tatsächlich als jemand, der an 100 Türen klopft, ja, und auch wenn sie 100-mal verschlossen bleiben, weil ich genau weiß, irgendwann geht sie auf und da sind Menschen, die, denen es danach besser geht.
Ja. So. Wunderschön. Oh. Ja, Wahnsinn. Ich will den Rahmen nicht komplett sprengen jetzt hier von diesem Interview und ich glaube, es war schon so unendlich viel Wertvolles dabei. Ich würde gerne zum Abschluss meine Fragen stellen, die ich immer stelle, die ich jedem Interviewgast stelle. Ich glaube, du hast zum Teil gerade wahrscheinlich schon Antworten darauf gegeben, aber ich würde es trotzdem gerne einfach nochmal fragen. Stell dir vor, wie alt möchtest du gerne werden in deinem Leben?
Ach, so alt? Keine Ahnung. Ich glaube ja, dass in jedem Tag ein ganzes Leben steckt.
Ja,
das heißt, das ist
wie viele Leben möchtest du leben?
Also ich glaube ja, dass wenn du ein Leben richtig lebst, reicht das aus. Mhm. Aber ich bin auch absolut dankbar, wenn ich eines Tages wiedergeboren werde und ich nochmal ein neues Leben neu beginnen darf.
Ich hoffe, du kommst nochmal wieder.
Ja, es wäre schön.
Es wäre ein Verlust.
Es wäre toll. Ich glaube, die Welt ist gar nicht so schlecht, wie man oft meint. Und deswegen, ich komme gern zurück. Aber ich denke auch nicht ans Sterben, sondern ich denke ans Leben.
Ja, sehr schön. Aber nehmen wir jetzt mal an, du lebst so lange, wie du leben möchtest.
Ja.
Und es ist jetzt aber der letzte Tag tatsächlich deines Lebens. Mhm. Aber es gab leider einen blöden technischen Fehler und es ist alles von dir gelöscht worden. Es gibt keine Bücher mehr von dir.
Okay.
Es gibt keinen Film mehr über dich. Es gibt gar nichts mehr von dir. Nichts. Es gibt keine Webseite mehr, kein Blog, gar nichts. Nichts, ja? Und ich wäre da.
Ja.
Und ich würde dir ein Blatt Papier geben, ein weißes Blatt Papier und einen Stift.
Ja.
Und ich würde dir sagen, Lars, es ist alles von dir gelöscht worden. Mhm. Aber du hast jetzt noch die Möglichkeit, drei Dinge aufzuschreiben, die du möchtest, dass sich die Menschheit daran erinnert. Was wäre das?
Von mir?
Also übers Leben, über deine drei Weisheiten.
Punkt 1. Auch das geht vorbei.
Mhm.
Punkt 2. Glaube an dich. In Klammern. Du bist stärker, als du glaubst. Klammer zu. Und Punkt 3. Wenn du jetzt nicht aufgibst, wirst du für immer stolz auf dich sein.
Hm. Wunderschön.
PS? Noch eine Nachricht von Gott, weil ich habe schon mit ihm gesprochen. Er holt mich gleich zu sich oder ins Universum, wohin auch immer. Seine Message, Doppelpunkt, bitte nehmt mein Buch nicht so wörtlich. Ausrufezeichen.
Sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Wunderschön. Die zweite Frage ist, kommen wir direkt zum Thema Buch. Also klar, deine Bücher, ich packe die alle in die Shownotes. Ja, also gerade jetzt auch Why Not, dieses bescheuerte Herz, all die Bücher kommen da rein. Aber gibt es ein Buch, was dein Leben verändert hat? Gibt es ein Buch, was du hast vorhin schon gesagt, Der Alchemist, aber das wurde schon so oft empfohlen im Podcast. Gibt es vielleicht noch ein Buch, wo du sagst, das hat was in dir bewirkt, das hat was in dir verändert, das hat dich wachsen lassen, das hatte für dich eine wesentlich wichtige Erkenntnis?
Ja, also ich kann jetzt ein Buch nennen, es ist aber wahrscheinlich auch langweilig, weil es auch eines der großen Werke ist, Jetzt von Eckhart Tolle.
Schön.
Da habe ich gelernt, was es bedeutet, ein Ego zu haben und wie man damit umgeht und wie man auch mit sich selbst spricht, weil das Ego oftmals auch diese innere Stimme ist. Aber das ist auch ein bisschen langweilig, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das auch häufiger erwähnt wird.
Wurde tatsächlich noch nicht empfohlen,
Jetzt
im Podcast.
Okay, also das kann
ich wirklich... Es steht auf meiner Liste, auf der Bücherempfehlungsliste, aber im Podcast wurde es tatsächlich...
Das kann ich jedem empfehlen. Also es ist nicht für jeden. Ich kenne auch viele, die damit gar nichts anfangen
können. Er ist trocken.
Können.
Also man muss sagen, ich finde, Eckhart Tolle schreibt ein bisschen trocken, aber es ist halt der Hammer. Ich meine, der Mensch ist krass. Einfach.
Einer der großen spirituellen Lehrer. Ja. Dann gibt es ein Buch, die Autobiografie eines Yogi von Paramahansa Yogananda.
Ja.
Ist tatsächlich eines meiner Lieblingsbücher, auch empfohlen damals von Rudolf Schenker. Der hat zu mir gesagt, lies dieses Buch. Man kann dieses Buch gar nicht beschreiben. Das ist so ein Schatz. Das vermischt ein bisschen Fantasie mit Realität und was ist echt, was ist nicht echt, was ist Wahrheit, was ist Wahrnehmung. Es ist ein unglaubliches Buch. Ist auch ein ganz tolles Buch zu Weihnachten, um es zu verschenken, weil es sieht auch sehr schön aus. Ja, wenn du so Leute fragst wie Oprah Winfrey zum Beispiel, die sagen auch, die Autobiografie eines Yogi ist eines der Bücher,
die du gelesen haben
die man
musst.
Immer verschenken kann, die man gelesen haben muss. Und das ist ganz toll. Und es gibt auch eine Netflix-Doku über ihn.
Ach wirklich, das wusste ich gar nicht.
Die heißt Awake.
Ach, krass, okay.
Und was viele auch nicht wissen, dass er der erste Yoga-Lehrer im Westen war. In den frühen, ich glaube, 60er Jahren, 40er, 50er, 60er Jahren, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Und der auch viel Ablehnung erfahren hat und weil natürlich das, was er gesagt hat, damals ganz neu war und für die Amerikaner, er ist nach Los Angeles gegangen, hat dort sein Center aufgebaut. Und als dann die ganzen Frauen, das ist so interessant, das ist ja oftmals Frauen, weil Frauen einen engeren Bezug zu ihren Gefühlen haben als Männer, dann dahingegangen sind, weil sie das interessant fanden, waren die ganzen Männer eifersüchtig und auch Politiker, die haben dann versucht, dann so Schmutzkampagnen ihm gegenüber zu fahren. Aber er war tatsächlich der erste Yogi, der aus Indien in den Westen gegangen ist, um die Lehre zu verkörpern. Und das ohne ihn gäbe es wahrscheinlich heute keine Yoga-Zentren in Amerika, in Europa.
Also ein tolles Buch.
Ein ganz tolles Buch, kann ich empfehlen. Und
schön. Die letzte Frage, wofür bist du gerade besonders dankbar?
Ich bin dankbar, tatsächlich jetzt heute mit dir zu sprechen.
Oh, danke schön. Und die allerletzte Frage, wenn es gibt jetzt, glaube ich, gerade sehr, sehr, sehr viele Menschen, die sich denken, boah, der Lars, ey, krasser Typ, wie kann ich mich mit dir connecten, wie können Leute mit dir in Kontakt treten, was würdest du sagen, ist der schnellste Weg zu dir?
Also es glaubt mir immer keiner, aber ich antworte allen.
Es kann sein, dass jetzt 5000 E-Mails kommen. Also.
Sehr gerne. Es kann dann ein bisschen dauern, bis ich antworte, aber ich habe eine Instagram-Seite, ich habe eine Facebook-Seite, ich habe eine Webseite, lars-amen.de, da kann man sich in meinen Newsletter eintragen, das ist der Magic Monday Newsletter, kostenlos. Und dann bekommst du mindestens jeden Montag eine motivierende kleine Nachricht von mir. Manchmal ist es eine größere Geschichte, manchmal ist es nur ein Satz, manchmal ist es ein Video. Und so.
Wunderschön. Ich möchte mich bei dir bedanken.
Danke.
Danke für dein Sein. Danke, dass du so neugierig bist aufs Leben. Danke, dass du immer wieder losgegangen bist und Grenzen gesprengt hast und Grenzen nicht ernst genommen hast und gesagt hast, ich mache das trotzdem. Und so, also mich hat dieses Interview unfassbar berührt und inspiriert. Und ich glaube, alle, die gerade zugehört haben, und einfach danke von Herzen für dein Sein, für dein Leuchten, für dein Licht, für alles, was du hoffentlich noch in die Welt bringen wirst. Und danke schön.
Das gebe ich gerne zurück. Danke.
Ich hoffe sehr, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest. Und ja, ich bin mir sicher, dass sich das Interview wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle genauso berührt hat, wie es mich berührt hat und inspiriert hat, genauso wie es mich inspiriert hat. Und ich würde mich unendlich freuen, wenn du mir bei Instagram oder bei Facebook unter dem Post von heute einen Kommentar schreibst und mir schreibst, was du für dich mitgenommen hast. Was war das Wertvollste für dich? Was war irgendwie so ein Aha-Moment oder wo sich was in dir verändert hat? Oder ja, ich würde mich einfach unglaublich freuen, wenn du kurz jetzt bei mir auf Instagram oder bei Facebook vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler, und unter diesem Post einfach schreibst, was die Folge mit dir gemacht hat, was du für dich mitgenommen hast. Und ich würde mich natürlich auch unendlich freuen, wenn du die Folge teilst, weil ich glaube, ja, dass der Inhalt etwas ist, was die ganze Welt hören sollte. Deswegen würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du sie teilst mit deinen Liebsten, mit den Menschen, die dir wichtig sind, und es auf Facebook teilst oder auf Xing oder wo auch immer man sowas teilt. Genau. Und alle Links auch zu Lars, zu seinem Buch, zu seinen Büchern findest du in den Shownotes hier vom Podcast. Ich würde mich unendlich freuen, wenn wir uns connecten, wie gesagt, auf Instagram oder auf Facebook, wenn du dich für den Spiritual Sunday anmeldest, wenn du dich für die Warteliste anmeldest, für die Rise Up and Shine University, damit du das auf jeden Fall alles mitbekommst und wir, ja, das Beste aus diesem Leben zusammen rausholen und gemeinsam wachsen. Und ich gebe auf jeden Fall von meiner Seite das Beste, um da für dich auch den kraftvollsten Rahmen irgendwie schaffen zu können, in dem du wachsen kannst. Und ich versuche dir all mein Wissen, so gut es geht, weiterzugeben. Und ja, wünsche dir jetzt einfach einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Es ist so unendlich wichtig, dass du hier bist, dass du dein Licht in die Welt bringst und ja, dass du dein Herz öffnest. Und ja, ich umarme dich von Herzen. Ich schicke dir ganz viel Liebe. Und wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Ich freue mich unendlich drauf. Rock on und Namaste, deine Laura.